Gut, dann herzlich willkommen hier auf Neuropa. Heute haben wir im Interview Frank Krämer. Da sage ich erstmal Hallo. Ja.
Ja, hallo
Ja.
zusammen und
Und
herzlichen Dank für die Einladung.
sehr gerne. Und dann stelle ich dich kurz unseren Zuhörern hier vor. Also Frank Krämer ist Mitbegründer und Gitarrist der Rockband Stahlgewitter sowie der Neofolk- und Metalband Halgadom. Er ist Inhaber des Sonnenkreuzversandes. Genau, und du betreibst auch noch den Blog und YouTube-Kanal Der dritte Blickwinkel, der vor allem weltanschauliche Themen behandelt. Bist 40 Jahre alt. Ja, dich kann man eigentlich zu einem Urgestein eigentlich im nationalen Lager zählen. Ein neueres Projekt von dir war das Projekt mit Nana Domena. Und genau, bist zudem noch politischer Redner auf diversen Veranstaltungen gewesen bereits, wie zum Beispiel dem Seminar für Rechte Metapolitik. Und genau, bist auch auf Reconquista Germanica vertreten und jetzt auch hier auf Neuropa. Genau, also herzlich willkommen und hallo. Und als Einstiegsfrage erstmal kannst du, das ist so die Standardfrage, schildere uns kurz deinen Weg in den Widerstand.
Ja, mein Weg. Also es ging schon relativ zeitig los. Das fing eigentlich an. Ich habe noch einen älteren Bruder und eigentlich war das so, dass ich immer so mit dem Freundeskreis von dem meine Freizeit verbracht hatte. So mit Gleichaltrigen kam ich irgendwie nie so zurecht. Und das waren dann eigentlich so, ja, so Dorfrechte hatten wir dann quasi, kann man sagen. So Schwerpunkt Rechtsrockmusik und dergleichen. Und ja, das war, also da kann man genauso sehen, wie Musik eigentlich so als Einstieg funktioniert. Also es gab natürlich diverse Probleme an Schulen. Der Ausländeranteil, der war verglichen zu heute wahrscheinlich noch relativ moderat vor 30 Jahren oder 25 Jahren. War aber trotzdem schon, ja, immer so ein Reibungspunkt auch für mich. Und ja, durch die Musik, klar, hat man halt diese Bestätigung erhalten. Mit 14 Jahren dann kam ich dann über Umwege mit der FAP in Kontakt. Da gab es hier eine Kameradschaft. Und seitdem eigentlich hat sich das kontinuierlich weiterentwickelt. Ich war dann später, also ich war nie Mitglied der FAP, da war ich noch zu jung für. Als ich dann alt genug war, wurde die FAP verboten. Dann wollte ich eigentlich in die Wikingjugend eintreten. Die wurde dann aber auch leider verboten. Und dann bin ich zur JN gekommen, dann später zur NPD. Ja, und nebenbei habe ich halt meine Musikprojekte gemacht. Ich glaube, 1996 haben wir mit Stahlgewitter gestartet. 1900, war das 99 oder 98 habe ich mit Halgadom angefangen. Das war dann so die ja, Metal-Schiene fing das ja an, was dann später auch mit Neofolk ergänzt wurde. Ja, und in der Zeit halt habe ich mich halt weltanschaulich weiterentwickelt, gefestigt. Ja, und heute bin ich halt eben alt, habe meine Projekte, die du ja eben schon aufgezählt hast, und versuche halt im vorpolitischen, metapolitischen Bereich ja, ein Vorankommen für unsere Weltanschauung. Das ist eigentlich so grob gefasst der Rahmen.
Gut, vielen Dank. Dann können wir schon zur ersten Zuhörerfrage kommen. In letzter Zeit, schreibt der Nutzer, höre ich öfters, dass Leute vermuten, dass es dieses Jahr einen stärkeren Protest und Widerstand geben wird. Tommy Robinson aus England war, glaube ich, der Erste, der von einem German Summer, also einem vom Begriff her vermutlich am arabischen Frühling angelehnten deutschen Sommer, sprach. Was hältst du von der Vermutung eines diesjährigen, wenn man so will, erwachenden Widerstands?
Also ich sag mal, Prognosen, ich habe jetzt keine Kristallkugel, wo ich nachschauen kann, ob dieses Jahr jetzt die Wende kommt. Fakt ist auf jeden Fall, dass sich sehr viel tut, gerade in Mitteldeutschland. Cottbus, die Demonstration oder selbst jetzt hier auch im Westen. Also ich war ja in Bottrop gewesen. Da war ja für Westverhältnisse, wir waren über 1000, 1000 Demonstranten, ganz viele Bürgerliche, was zeigt, dass nicht nur jetzt alte Aktivisten auf die Straße gehen, sondern auch ganz normale Bürger, die vorher absolut, ja, unpolitisch weiß ich jetzt nicht, aber die sich wahrscheinlich nie so für Deutschland eingesetzt haben, wie wir das getan haben, dass die mittlerweile auch mitkriegen, dass sich was ändern muss. Ja. Aber ob es jetzt diesen Sommer jetzt sowas wie so ein arabischer Frühling, man muss ja sagen, bei uns in Deutschland oder wir als Deutsche, das benutzt oder das braucht immer etwas Zeit, bis wir richtig loslegen. Wenn wir loslegen, dann richtig. Und diese arabischen Sachen, das ist ja sehr etwas, ja, muss sagen, so diese Mentalität, ja, also wenn die demonstrieren, demonstrieren ja auch ganz anders als wir. Das spielt vielleicht auch noch eine Rolle. Aber auf jeden Fall tut es da was. Also das auf jeden Fall, das merkt man. Aber wie gesagt, ob das jetzt so die Wende bringt, da lassen wir uns mal überraschen.
Gut, es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen den Ereignissen geschuldet, die wir ja, die uns eigentlich jede Woche hier in Deutschland ereilen. Also, ne, die propagierten Einzelfälle sind ja keine, wie das Beispiel Kandel relativ gut zeigt. Und ich meine, Kandel hat ja auch so eine gewisse Eigendynamik entwickelt, ne? Also diese Kandel ist überall Bewegung hat sich ja, glaube ich, auch auf ganz Deutschland schon ausgebreitet. Also es gibt ja überall Demonstrationen in diese Richtung gehend und in Kandel ist jetzt am 24. dann auch wieder eine große Demo. Also man kann schon sehen, dass auch, wie gesagt, die normalen Leute, also jetzt ist es ja von normalen Frauen organisiert, der auch schon auf die Straße gehen, ne?
Ja, das
Und
ist, weil durch diese Entwicklungen, die wir jetzt haben, das sind ja, die greifen ja bis in alle Schichten, die wir hier haben. Ja, also es gibt ja eigentlich keine Schicht mehr in unserem Volk, die nicht die ein oder andere Verfallserscheinungen abkriegt. Das heißt, den Bereicherungsterror, die Übergriffe, das ist ja nicht nur in irgendwelchen Randgebieten oder untere soziale Schichten, sondern da ist ja wirklich jetzt jeder betroffen und das ist ein Vorteil, den wir haben durch diese massenhafte Überfremdung, diese schlagartige Überfremdung, weil wenn das alles so vor sich hin geplätschert hätte, weiterhin, also so in homöopathischen Dosen, die Masseneinwanderung schleichend, dann, ich bringe ja immer diesen Vergleich mit dem Frosch im Kochtopf, ja, der das überhaupt nicht mitkriegt, dass er gekocht wird. Und das ist eben die große Chance, die ich auch darin sehe, dass ja, die Herrschenden es einfach übertrieben haben und dass auch der ganz normale Bürger mittlerweile mitbekommt, was das für negative Auswirkungen hat. Klar, es gibt überall immer noch diese penetranten Lernresistenten, die das einfach, du sagst es schon hier von wegen, was in der Presse dann als Einzelfältchen, weiß ich nicht, 2530, die das wirklich auch noch glauben. Ich kenne das ja selber auch noch aus Diskussion, hatte neulich eine Diskussion auf Instagram. Von diesem Eis, dieses Jerry, weiß ich nicht mehr, wie das heißt, die hier an Antonio Amadeo Stiftung für Geld spenden. Die haben das sogar auf dem Eis draufstehen. Da hat die auch noch mit irgend so einem jüngeren Mädel da diskutiert. Die schrieb irgendwie, sie hätte mich erkannt. Ich wäre in irgendeiner Abi-Vorstufe mal Thema gewesen, so von wegen Nazis im Nadelstreif. Auch mal interessant, was die da so alles in der Schule durchnehmen. Ja, ich habe ihr dann mal ge gesagt, dass es wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre, sich mal die Schicksale von der Mia aus Kandel oder der Frau Ladenburger sich daran mal zu orientieren, anstatt Stimmungsmache gegen rechts. Ja, also da scheint man mehr Angst vor Liedtexten zu haben als vor importierten Mördern. Und das ist dann schon sehr seltsam. Also ich weiß jetzt nicht, ob es bei ihr vielleicht ein bisschen gefruchtet hat, dass sie da mal drüber nachdenkt. Aber wie gesagt, solche Leute gibt es. Aber generell denke ich, ist dann Umdenken erkennbar und das ist für uns eine gute Entwicklung.
okay. Nächste Frage wäre, also in der Annahme, es kommt in diesem Jahr zu gleichbleibenden oder sogar stärkeren Protest, wie wir es ja gerade eben in der ersten Frage schon hatten, ob jetzt eher bürgerlich oder radikal, sei da mal ausgenommen. Was glaubst du, hat die Fußball-Weltmeisterschaft für eine Auswirkung? Also ist es eher eine Ablenkung oder denkst du, man könnte mit diesem Patriotismus sogar positiv was für uns gewinnen?
Ich denke eher, dass das eine Ablenkung ist, weil das wurde bis jetzt immer benutzt. Zum einen, ja, eben zum Ablenken und zum Durchboxen irgendwelcher Richtlinien oder Bestimmungen auch auf EU-Ebene. Und zum anderen wird ja gerade der Fußball immer missbraucht, um für Multikulti Werbung zu machen. Also ich bin ja eingefleischter WM- und EM-Boykotteur, wenn ich das mal so sagen darf. Also das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist für mich Kommerz und Multikulti. Und unsere Nationalmannschaft heißt ja jetzt auch noch die Mannschaft. Habe ich ehrlich gesagt auch gar nichts dagegen, weil so ein Söldnertrupp, der soll sich nicht mit irgendeiner Nationalfahne identifizieren, sondern das ist echt nur noch Kohlemacherei. Und dieser Patriotismus, den man da ausleben darf, den man uns da zugesteht, dann mal ein schwarz-rot-goldenes Fähnchen zu schwenken. Da gab es mal in der Bild so eine schöne Aufmacher. Ich weiß nicht mehr, welche EM oder WM das war. Da stand dann so nach dem Motto: Ja, jetzt ist ja Fußball vorbei, jetzt packt mal wieder eure Fähnchen weg, bis in 4 Jahren, bis zur nächsten Meisterschaft, dann dürft ihr die wieder rausholen. Also, das ist auch wieder so zum einen so ein Druckablassfunktion und zum anderen ist da ja auch kein wirklicher Patriotismus, wie wir das wollen. Der da gelebt wird, sondern es ist ja so eine Art Verfassungspatriotismus, wo auch wieder jeder mitmachen darf. Ja, genauso bunt wie ja die Fußballmannschaften sind. So sieht man dann auch hier Dunkelhäutige mit Deutschland-Fähnchen schwingen in der Propaganda. Also ich denke nicht, dass das irgendwie den oder dieses Nationalbewusstsein, was uns vorschwebt, dass das darin irgendwie einen Aufschwung oder sowas erleben könnte. Ganz im Gegenteil. Also ich denke, das ist wieder nur Ablenkungsmanöver und für uns nicht dienlich.
Ja, gut.
Gut, die nächste Frage. Mit dem abgeschlossenen Koalitionsvertrag und einer sich am rechten Rand positionierenden CSU verliert die AfD laut einschlägiger Umfrage immer mehr an Prozenten, wohingegen die Altparteien wieder erstarken. Wie sollte die AfD darauf reagieren? Das ist jetzt sehr AfD-spezifisch
Ja,
natürlich.
also der AfD, da bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als immer wieder darauf hinzuweisen, ja, dass die CSU lügt, ja, und wohl deren Forderungen ja auch kopiert. Und ja, wie die AfD da reagieren soll, also weiterhin ihre Position halt lautstark bemerkbar machen. Aber ehrlich gesagt, ich würde das jetzt mal aus dem philosophischen Gesichtspunkt betrachten, nämlich wie sinnvoll eigentlich ein allgemeines Wahlrecht überhaupt noch ist. Ja, also wenn man Menschen derart leicht manipulieren kann, da sind die meiner Meinung nach ehrlich gesagt vollkommen unzurechnungsfähig. Ja, und die stellen eigentlich durch ihr Wahlverhalten eine Gefahr für sich und für andere dar. Also wer heute noch glaubt, wenn die CDU oder die CSU sagt, ja, wir müssen jetzt die Einwanderung umkehren oder begrenzen, da frage ich mich, ob derjenige, der das wirklich glaubt, ob der noch zurechnungsfähig ist. Ja, also den kann man ja anscheinend alles erzählen. Und ich würde da, also das ist jetzt eher, wie gesagt, ein philosophischer Standpunkt, kein realpolitischer, aber ich würde ehrlich gesagt, erstmal, um überhaupt wählen zu dürfen, vielleicht eine Art Eignungstest wie für einen Führerschein einführen, ja? Ob die Leute überhaupt in der Lage sind, logisch zu denken, weil dieses Manipulieren oder dieses, klar, jeder wird irgendwie manipuliert, aber dass Leute wirklich derart sich hinters Licht führen, weiß ich nicht, ob man sich da durch dieses allgemeine Wahlrecht gefallen tut. Ja? Aber zurück zur Frage, ja, wie die AfD darauf reagieren soll, also klar, ihren Kurs fahren und halt möglichst immer darauf hinweisen, wer denn jetzt glaubwürdiger ist. Ja. Die CSU, die blinkt ja immer gerne rechts, so wie die CDU auch, biegt dann wieder links ab oder knickt ein, Seehofer, den man ja auch Drehhofer nennt. Aber ehrlich gesagt, für mich ist das sowieso ein generelles Kasperle-Theater und Schauspielerei. Da muss man eh nicht viel drauf geben.
Ja, vor allem hat es ja jetzt, also Seehofer hat ja die Tage jetzt auch davon gesprochen, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, ne, und wurde ja dann auch wieder direkt zurückgepfiffen. Also man kann so vermuten, dass er vielleicht versucht hatte, dann als Minister, also jetzt nicht Ministerpräsident von Bayern, sondern als Minister dann in Berlin, vielleicht da irgendwie noch ein bisschen Druck zu machen, aber so wirklich scheint das ja nicht zu funktionieren, ne?
Ja, selbst der Ayman sowieso hier, Maček oder wie der heißt, von der DTIP, der hat ja auch schon gesagt hier, also A, natürlich hat er ihn kritisiert und zum anderen hat er ja, was natürlich auch klar ist, gesagt, dass das wahrscheinlich auch wieder nur so eine Taktik ist, der AfD Stimmen wegzunehmen. Aber wie gesagt, wer sich dadurch ködern lässt, weiß ich nicht. Ich meine, so billig sind die Leute doch nicht zu haben, oder?
Also was dann aus unseren Reihen auch zum Teil kam, war, wie kann das sein, dass dann die, also die Religion gehört nicht dazu, also hierher, aber die Menschen schon. Also ich meine, wir sehen das ja anders. Also wir sehen das ja dann schon zusammengehörend, ne? Also
Genau.
die Menschen gehören für uns auch nicht hierher, ja? Also
Genau, ja, das ist ja das, was ich auch immer sage. Ja, also zum Deutschsein gehört ja nicht nur Kulturträger zu sein, sondern eben auch Genträger. Und wenn ich halt eben keine deutsche Abstammung habe, da kann ich hier so schön Deutsch sprechen, wie es geht. Ja, ich kann auch Christ sein, wenn ich nicht die richtige Hautfarbe habe oder die richtige Abstammung. Dann gehöre ich vielleicht einem Staatswesen an, aber eben nicht die Volkszugehörigkeit. Ne? Das ist ja auch nichts mit Bewertung oder dass ich die Leute jetzt als schlechter erachte. Sondern es ist nun mal Fakt, ja. Ein Kreis ist kein Dreieck. Was ist jetzt besser und was ist schlechter, kann man nicht sagen, ja. Aber diese Definition von Volkszugehörigkeit und Staatszugehörigkeit, die muss man schon machen. Und diesen Unterschied machen wir ja auch. Ja. Und das ist ja nicht nur ein Problem, wie du schon sagst, des Glaubens. Ja, das heißt, wenn die zig Millionen Fremden, die jetzt kommen, wenn die jetzt irgendwie tolle Christen wären, dann hätten wir ja trotzdem ein Problem damit.
Ja, würdest du sagen, wenn das also vom Blute her passen würde, also dass ein Volksdeutscher ist, dass der auch Moslem sein könnte? Ist auch eigentlich eine interessante Frage.
Ja, das kann ja natürlich. Das ist ja, ich sag mal, die Religion ist ja, vergleiche ich mal mit der Staatsangehörigkeit. Die kann ich wechseln, die kann ich annehmen oder auch nicht. Ne? Die kann ich aberkannt bekommen. Aber die Volkszugehörigkeit, die kann ich mir ja nicht aussuchen. Es gibt ja Volksdeutsche, die sagen, Deutschland verrecke oder fühlt sich nicht als Deutscher. Das hat aber keinen Einfluss auf das, was sie denn nun tatsächlich sind. Ich meine, ich sehe auch nicht das Christentum als irgendwas Europäisches an. Ich bin ja, habe ja eher eine heidnische Lebensphilosophie. Und diejenigen, die ja sagen, das christliche Europa muss geschützt werden, die sind ja auch nur Christen, weil sich das Christentum ja ausgebreitet hat. Was wäre denn gewesen, wenn der Islam schon vor 500 Jahren Europa überrannt hätte? Dann wäre ja quasi deren christliches Europa ein islamisches. Wenn die dann heute gute Moslems oder ja, also ich mache das da vollkommen frei. Und also das war Thema meines Vortrags Authentizität. Wenn ich an die Wurzel gehen will, da kann ich ja nicht den einen Besatzerglauben als Identität annehmen und den neuen Besatzerglauben verteufeln oder eben als Gefahr oder Bedrohung sehen. Ja, wenn ich authentisch sein will, dann muss ich ja zu den Wurzeln zurück, bevor sich irgendwas Fremdes hier ausgebreitet hat. Und dazu zählt nämlich eben auch das Christentum, weil dessen Wurzeln sind ja auch nicht hier, sondern eben im Orient.
Was sagst du? Also es gibt ein Video, ein relativ aktuelles von Falk Hünsdorf, der ja auch Liedermacher ist, in Bezug darauf, was Deutsch ist. Und da sagt er, dass das Christentum einen wesentlichen Anteil daran hat eigentlich am Deutschtum. Also sprich, dass eigentlich Deutschland erst durch das Christentum Deutschland geworden ist. Ne? Der hat gesagt, ja, also durch das Christentum haben wir uns in eine Art Hochkultur hin entwickelt. Und haben dann solchen zivilisatorischen Fortschritt auch erreicht und wir haben vor allem halt eine Vereinigung der deutschen Stämme erreicht. Das sagt er so in seinem Video, was denn Deutsch sei.
Also den zivilisatorischen Fortschritt, das wage ich mal zu bezweifeln, weil christianisierte Negerstämme, da scheint das ja nicht zu funktionieren, also kannst du nicht am Christentum liegen. Zum anderen hat das Christentum ja immer gegen fortschrittliche Menschen gewettert oder beziehungsweise das sind ja dann die auf den Scheiterhaufen gelandet sind als Hexen oder Hexer, die sich halt eben in Kräuterkunde, in Astronomie ausgekannt haben. Also das jetzt so darzustellen, als wenn das Christentum den Fortschritt angekurbelt hätte, halte ich für äußerst fraglich. Und was die Einigung angeht, der germanischen Stämme, das hatten wir ja auch unter Hermann dem Cherusker, und der war ja auch kein Christ. Also da lässt sich viel reininterpretieren. Natürlich hat das Christentum viel Einfluss gehabt auf, ja, auf das, was in Europa nun mal passiert ist. Aber es ist weit hergeholt zu sagen, dass das jetzt am Christentum lag. Also wenn es das Christentum nicht gegeben hätte, dann gäbe es Stämmen oder zu unserer Nation, das, was wir jetzt haben. Soll man zu sagen, germanischen Stämmen gewesen. Aber das wüsste ich jetzt nicht, warum gerade ausgerechnet das Christentum da jetzt der Antrieb gewesen sei. Diese religiösen Fragen, die werden ja meistens auch vorgeschoben, um politische Macht auszuüben oder gewissen Druck auszuüben. Aber ich halte es weit hergeholt, jetzt dem Christentum zu danken, dass das hier uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Und zumal das Christentum ja auch immer Elemente der oder der Religion übernommen hat, die sie gerade unterworfen hat. Ja, zum Beispiel Weihnachten oder jetzt aktuell Ostern, wo gesagt wird hier, also aus christlicher Sicht ist ja dann, glaube ich, die Wiedergeburt von Jesus. Ja, wo kommt denn in der Bibel der Osterhase vor? Nirgends, ja. Und der Osterhase ist ein Symbol der Fruchtbarkeit der Göttin Freya oder Ostara. Und da sieht man mal wieder, dass das Christentum immer den Kulturen, ja, immer Dinge entlehnt hat, ja, um es den entsprechenden Menschen schmackhafter zu machen, eben diese Religion anzunehmen. Also jetzt, aber daraus jetzt abzuleiten, dass das Christentum uns jetzt zu dem gemacht hat, was wir sind, und im positiven Sinne, das sage ich einfach zu bezweifeln.
Gut, ich denke mal, wir können dann zur nächsten Frage übergehen. Ja.
Ja. Und zwar, die Frage wurde von einem wohl gestellt, bei dessen Arbeitsplatz man mit rechten Meinungen eher aneckt, sage ich mal. Und er hat eben gefragt, was du ihm denn empfehlen würdest, ob man sich eher für die Heimat einsetzen sollte und dafür alles geben sollte und riskieren sollte, oder ob man lieber mal im Hintergrund bleiben sollte, um zum Beispiel den Job nicht zu riskieren.
Das würde ich individuell entscheiden. Also bekannte Aktivisten, die werden ja in diesem Regime eh keine berufliche Karriere machen können oder in irgendwelche leitenden Positionen rutschen. Also mich hatten auch mal Leute angeschrieben, also das ist jetzt im direkten Bezug zu der Frage, die wollten sich eben für Deutschland einsetzen, die wollten aber auch gleichzeitig in den Polizeidienst oder einer wollte in die Bundeswehr. Ja, und was er jetzt machen soll, da war er auch im Konflikt, weil er ja weiß, wenn das rauskommt, wenn sich einer für Deutschland einsetzt, dann gibt es einen Karriereknick. So, und denen habe ich halt gesagt, dass die lieber schauen sollten, in eine gute Position zu kommen, berufliche Position, und von da aus dann, wenn es eben ja die Gelegenheit zulässt, für Deutschland halt eben zu wirken. Ja, also macht ja auch Sinn, gerade was Polizei angeht oder auch im Staatswesen, dass da Leute sitzen, die uns wohlgesonnen sind. Und man, wir haben eh schon genug Probleme und Feinde in den obersten Etagen. Da würde ich so einem raten, der noch nicht irgendwo in Erscheinung getreten ist, dass er da lieber im Stillen Sympathie für uns hegt und schaut, dass er vielleicht in einer Position ist, wo er das ein oder andere Gute für uns dann später tun kann.
Ich denke ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, ja, in der zweiten oder dritten Reihe eben aktiv zu werden. Die Leute sind auch nicht minder wichtig, ne? Also wir brauchen unsere Hauptaktivisten, ja, die Gesicht
Genau.
zeigen und wirklich quasi fast schon beruflich dafür leben. Und auf der anderen Seite brauchen wir diejenigen, die finanziell unterstützen und auch in anderer Weise unterstützen. Genau, ich denke mal, da gibt es ja vielfältige Möglichkeiten.
Genau, ich meine, wenn ich mich jetzt irgendwo bewerben würde für einen Staatsdienst oder was weiß ich, da werden sie mich wahrscheinlich auslachen. Ja, ich bin jetzt halt eben bekannt. So, und ich gehe ja auch noch ganz normal arbeiten, aber ich lasse mich doch nicht erpressen. Ne? Also wenn jetzt einer sagen würde, pass auf, Frank, wir haben jetzt ein Problem, also deine Arbeit, die machst du ja ganz vernünftig, aber Leute wie du, die machen jetzt einen schlechten Ruf für unsere Firma, muss jetzt leider gehen. Ja gut, dann gehe ich halt eben. Ja. Also ich denke, das, was ich jetzt mit meinen Projekten mache, das ist wichtiger für Deutschland als jetzt die Tatsache, ob ich jetzt Arbeit habe oder nicht. Ja. Also das sehe ich jetzt aus meiner Perspektive halt so. Ich sage immer den jungen Kameraden, den sage ich dann auf jeden Fall, macht hier eure Ausbildung, macht euch einen guten Schulabschluss, eine Ausbildung, eine Lehre, nehmt so viel Bildung mit, wie es geht und versucht halt natürlich was draus zu machen. Ne? So, aber es gibt natürlich Leute, die sind halt, ja, klingt jetzt so negativ verbrannt, ja, oder sind halt eben bekannt, die können halt, oder die, ich sag mal, die sind ja, die haben jetzt nichts mehr in dem Sinne zu verlieren, ja. Wenn sie jetzt Arbeit haben, dann in Ordnung. Aber unser einer, der muss ja auch damit rechnen, dass es mal schnell anders kommt und dass man eben keine Arbeit hat. Gut, dann sucht man sich entweder was Neues oder man nutzt die Zeit halt eben anders. So sehe ich das. Also ich lasse mich da nicht erpressen und ich habe da jetzt auch irgendwie keine Angst vor oder so. Es kommt so, wie es kommt und dann sehen wir einfach mal weiter, wie es weiterläuft.
Gut, zur nächsten Frage. Bist du denn schon auf anderen Videoplattformen vertreten? Die Frage geht wahrscheinlich dann in die Richtung, dass natürlich bestimmte YouTuber auch schon, man nennt das, geshadowbanned sind, ne? Also, dass man die Videos nicht mehr einsehen kann. Ich meine, bei FSN TV ist ja auch so, die Videos sind meistens nur so eine Stunde, nee, einen Tag, halt einsehbar und am nächsten Tag, sind sie schon weg oder müssen von anderen Kanälen wieder, neu hochgeladen werden. Genau, bist du da zur Sicherheit noch auf irgendeinem anderen Netzwerk, einem, Videonetzwerk?
Ja, ich habe eigentlich mittlerweile fast überall, was so Sinn macht. Ich bin bei Vimeo, Dailymotion, auf RuTube, also auf dem russischen YouTube und jetzt auch auf VidChat. Nur habe ich jetzt gemerkt, beim VidChat, da habe ich ein Video hochgeladen, das letzte, dieses Vermischt euch nicht, das hat auch wunderbar funktioniert. Aber jedes weitere Video, das funktioniert nicht. Also ich erstmal will das ja, soll man da ja ein Bild hochladen. Dann das Video, dann klicke ich auf Finish und dann steht da die Meldung, bitte laden Sie ein Video hoch. So, dann mache ich das wieder. Das ist auch dieser Balken, der sich dann vervollständigt, dass das Video lädt. Drückt dann wieder drauf und dann sagt er schon wieder, laden Sie ein Video hoch. Also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie technischer Fehler ist oder ob ich da jetzt auch schon Probleme habe über den Anbieter, keine Ahnung. Von YouTube kenne ich das ja, die ersten 9 Videos sind eingeschränkt. Dann interessant, als der Reconquista Germanica Server gelöscht wurde, da wurde auch das, also fast zeitgleich, das Interview, das mit mir dort geführt wurde, das hatte ich ja auch als Video hochgeladen, da wurde das auch bei mir in der Reichweite eingeschränkt. Also das war, oder sieht ja so aus wie so ein ja, koordinierter Schlag, kann man sagen, ne, gegen Reconquista. Also alle anderen Videos von 9 bis 22, von 10 bis 22, alle unbeanstandet und komischerweise dann, wo der Server angegriffen wird, ist auch dieses einzige Video auch eingeschränkt worden. Das ist
Was
natürlich
bedeutet
blöd.
in dem Zusammenhang eingeschränkt worden?
Ich habe dann eine Nachricht bekommen, dass irgendwelche Inhalte dagegen irgendwas verstoßen und dann wurden Länder aufgeführt. Ich glaube, das war europaweit, aber auf jeden Fall die deutschsprachigen Länder wurden aufgezählt, dass sie darüber nicht mehr erreichbar sind, die Videos. Ne? Das war ja, ich hatte das in der Folge 10, hatte ich das mal aufgearbeitet, den Hergang. Da hatten mich ja mehrere von YouTube oder beziehungsweise erstmal eine Person angeschrieben. Beziehungsweise ich habe die angeschrieben, die hat dann geantwortet und das habe ich dann ein bisschen in die Länge gezogen und dann dazu aufgerufen, dass die Leute doch mal selber mal nachfragen sollten bei YouTube, wo denn Hassreden in meinen Videos vorkommen. Das war ja der Grund, warum die Videos eingeschränkt wurden in der Reichweite, wegen Hassreden. Und das Interessante ist, nachdem ich diese Aktion gestartet hatte, die werden bestimmt eine Menge Post bekommen haben, YouTube. Seitdem wurde keins mehr in der Reichweite eingeschränkt. Und ein Fall war, da hatten die sogar eins gelöscht. Das war, Rück- und Ausblicke, meine ich, war das gewesen. Das erste Video 2018. Da habe ich eine Nachricht bekommen, dass das Video gelöscht wurde und ich so eine Verwarnung bekommen habe. Aber auch ohne Begründung großartig. Das stand dann wieder gegen die Richtlinien, verstoßen. Und dann konnte man sich ja dazu äußern. Ich habe einfach nur geschrieben, ich will eine Adresse für meinen Anwalt wegen einer Klage wegen Verleumdung. Und komischerweise 2 Stunden später war das Video wieder da, ohne irgendeine Meldung. Also mal ein interessanter Fakt, wie es auch gehen kann, wenn es zu unseren Gunsten ausschlägt, das Pendeln. War ich auch recht überrascht, aber es hat funktioniert.
Ja, das ist ja immerhin was Positives. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei YouTube sind, dein Videoprojekt mit dem Nana Domäner, wie schaut es aktuell damit aus? Ist da weiteres geplant oder liegt es vorerst auf Eis?
Ja, geplant ist eigentlich schon seit Mitte letzten Jahres. Da sollten wir ja, oder beziehungsweise Nana möchte ja dann da eher moderieren. Wir hatten auch einen Diskussionspartner von den Piraten. Der hatte schon bei der Podiumsdiskussion, die wir in Köln hatten, 2016 mitdiskutiert. Der macht auch einen ganz offenen Eindruck, auch für andere Meinungen. Das sollte eigentlich schon letztes Jahr im Juni stattgefunden haben, aber das hat sich alles verzögert. Dann Nana ist ja auch selbstständig, der ist immer unterwegs. Dann muss ich das mit meinem Schichtplan irgendwie immer vereinbaren. Dann konnte aber dann hier von den Piraten, der hatte sich dann gar nicht mehr gemeldet. Ja, und so ging das dann alles ins Land. Aber wir haben jetzt einen Gesprächspartner. Ja, ich sag jetzt auch noch nicht, wer das ist. Also ich hoffe mal, dass das dann auch tatsächlich dann funktioniert. Auch ein YouTuber, ein ausländisch-stämmiger YouTuber, so viel kann ich schon mal sagen. Der hat zugesagt und wir wollen jetzt Pfingsten. Das ist angepeilt, dass wir da eine neue Folge drehen. Hoffe ich, dass das endlich klappt. Und dann werden wir auf jeden Fall wieder von uns hören lassen, weil es ist eigentlich ein ideales Projekt, das es so eigentlich meines Wissens noch nirgendwo gab. Und ja, ist halt schade, dass wenn wir das alles hauptberuflich machen würden, dann würden wir wahrscheinlich, keine Ahnung, jeden Monat oder alle 2 Wochen Video raushauen. Aber so ist das halt. Wir sind dann immer ja, vom Alltag abhängig, ne? Wenn der Nana jetzt ein Angebot bekommt oder einen Auftrag, der kurft ja auch über hier Südafrika, dann macht er einen Marathon in New York, dann muss er zur Berlinale, hat dann eine Veranstaltung. Also der ist ja mal sehr stark eingebunden. Ja, und bei mir mit Familie, Arbeit und sieht es ja auch nicht anders aus. Also es ist schwer, da immer auf einen Nenner zu kommen. Aber jedenfalls, das Projekt gibt es noch und wir bleiben da am Ball und Pfingsten soll es weitergehen.
Gut, dann bleiben wir auch noch mal bei YouTube. Hier fragt ein Nutzer, ob denn irgendwann ein Video zum Thema Sozialismus bzw. etwas zum Thema Wirtschaftspolitik auf deinem Kanal kommen wird.
Also jetzt direkt die Themen als Schwerpunkte. Ich sag mal so, also Sozialismus, der kann ja nur national funktionieren. Das heißt ja, dass eine Regierung die zur Verfügung stehenden Ressourcen erstmal dem eigenen Volk zugutekommen lassen muss. Ja, also das Gegenteil von der Fremdenvergötzung, was wir heute so erleben, da schließt natürlich nicht aus, dass man auch fremden Völkern helfen soll, aber das eigene Interesse oder das eigene Volk steht ja erstmal an erster Stelle. Das ist halt für mich Sozialismus beziehungsweise nationaler Sozialismus, aber ob ich dazu mal ein eigenes Video mache, weiß ich noch nicht. Und ich sage mal, die Botschaft dessen, das wird ja auch öfter in meinen Videos deutlich. Und beim Thema Wirtschaftspolitik sehe ich das ähnlich. Ich bin jetzt auch kein Fachmann für wirtschaftspolitische oder marktpolitische, ja, Systeme oder Mechanismen, sondern ja, die Sache, die sehe ich eher aus einem auch wieder einen ganzheitlichen philosophischen Blickwinkel, weil da geht es mir ja um grundsätzliche Dinge, ja, die es zu hinterfragen gilt. Das Grundproblem der Wirtschaft ist ja der Fehler im System an sich, nämlich dass unendliche Wachstum. Ja, das hatte ich ja auch schon öfter mal angesprochen, dass das ja zum Scheitern verurteilt sein muss. In einer begrenzten Welt gibt es kein unbegrenztes Wachstum, weil die Erde logischerweise, die wächst ja nicht mit. Und ich kann nicht immer weiter produzieren, produzieren, produzieren. Kann ich natürlich versuchen, aber da muss ich auch immer mehr Konsumenten haben. Und das ist ja das, woran dieses System auch scheitern wird. Und wodurch ja die Herrschenden versuchen, dieses System künstlich am Leben zu erhalten. Also diese Migration oder dieser Transfer der Menschen in unseren Lebensraum, das hat ja auch damit zu tun, dass wir Europäer durch Geburtenrückgang immer weniger werden. Sehe ich jetzt erstmal kein Problem drinne. Das schont die Umwelt und die Ressourcen. Nur kann man damit natürlich kein Geld machen. Also das Thema Wirtschaftspolitik, das schneide ich ja eigentlich schon in meinen Videos eigentlich immer an, zumindest was das Grundsätzliche angeht, ne? Wir hatten ja diese Transfermigration, also das Importieren von Konsumenten. Ja, das sind ja keine Fachkräfte, die kommen, sondern so Menschen, die einfach nur konsumieren, um halt eben als Absatzmarkt für die Großindustrie zu dienen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wiederhole oder ob das eben schon, ob das noch rüberkam. Also direkt Thema Wirtschaftspolitik, denke ich, mache ich jetzt kein Video, sondern weil halt diese generelle Wirtschaftskritik ja ständig bei mir durchschimmert. Ja, das würde ich dazu noch sagen.
Na gut, dann können wir eigentlich zur nächsten Frage übergehen. Du hast es in der Einleitung, in deiner Vorstellung auch schon mal ein bisschen angeschnitten, dass du auch mit der LJN und der NPD zu tun hattest. Da bist du jetzt meines Wissens nach aktuell kein Mitglied, aber hast du da eventuell vor, dich nochmal oder irgendwie in anderen Parteien zu engagieren oder zu organisieren?
Nee, habe ich nicht vor. Ich war ja 18 Jahre lang Mitglied der NPD, vorher JN und dann NPD. Bin aber letztes Jahr ausgetreten. Nicht, weil ich die NPD jetzt irgendwie schlecht finde, aber ich war da nie parteipolitisch irgendwie involviert. Also zumindest die letzten 20 Jahre nicht. Und als überparteiliche Person, finde ich, kann ich unsere Sache besser voranbringen oder kann auch integrativer mich betätigen. Ja, ich habe Kontakte eben zu verschiedenen Parteien, ne? AfD auch, NPD, Dritte Weg, die Rechte. Und wo ich meinen Aufgabenbereich sehe, das ist eher im Bereich des metapolitischen Raumes, also dieser vorpolitische Raum. Und das habe ich gemerkt, also komme ich als Einzelkämpfer eigentlich am besten zurecht. Und deswegen werde ich mich auch nicht parteipolitisch organisieren. Also ich werde vielleicht da oder hier mal mitarbeiten, mitwirken bei Projekten oder vielleicht auch als Redner. Das mache ich ja in letzter Zeit. Aber mich jetzt nicht irgendwo aufstellen lassen oder da direkt für irgendeine Partei ergreifen.
Wie siehst du selbst die Chancen für die NPD in der Zukunft? Hat diese Partei noch eine Zukunft?
Als Wahlpartei realistisch betrachtet hat die NPD sehr schlechte Karten, seitdem die AfD halt aufgetaucht ist. Das ist jetzt mal ein Fakt, das kann man jetzt als gut oder schlecht sehen, lässt sich nun mal nicht dran rütteln. Und als Wahlpartei, denke ich, hat die NPD keine großen Chancen, noch irgendwas was zu gewinnen. Deswegen muss die Partei auch schauen, wie sie sich positioniert. Ja, es wurden ja auch schon ja einige Sachen, wie soll man sagen, weichgespült. Also mir wurde zum Beispiel gesagt, das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich dass ich ausgetreten bin. Dass beim Verbotsverfahren wurde ja auch auf das Abstammungsprinzip ja, ich weiß nicht, ob es direkt verneint wurde. Auf jeden Fall gab es da auch schon Aufweichtendenzen und das sind natürlich Grundpfeiler, an denen darf man nicht rütteln. Also ich denke, wenn, dann hat die NPD eine Chance, sich ein Alleinstellungsmerkmal zu holen, wenn sie auf jeden Fall einen radikalen Kurs fahren wird. Ja. Und da gibt es ja jetzt auch dieser völkische Flügel, der sich da gegründet hat, den ich auch unterstütze. um halt diese grundsätzlichen Dinge wieder auf Linie zu bringen. Aber wie gesagt, ich denke, Wahlerfolge wird schwierig. Und deswegen muss die Partei auch schauen, ob das jetzt wirklich eine reine Wahlpartei bleibt oder sein will, oder ob sie auch irgendwie versucht, in diesen vorpolitischen Raum einzudringen. Das ist, denke ich mal, die einzige Chance, die die Partei noch hat. Mit der Jugendorganisation, da werde ich ja auch im Mai einen Vortrag halten. Der ist ja der Europakongress der Jungen Nationaldemokraten, beziehungsweise sie nennt sich ja jetzt Junge Nationalisten. Finde ich, klingt auch viel besser. Und ja, da werde ich auf jeden Fall auch mitwirken und ein Teil der Veranstaltung sein.
Ja, okay. Dann nochmal zur nächsten Frage. Die ist jetzt nochmal ein bisschen ein Themensprung. Und zwar von Halgadum. Gibt es denn da bald was Neues zu hören oder irgendwie in absehbarer Zeit?
Nee, leider nicht. Also ich komme eben durch die ja, Projekte und jetzt mit den Vorträgen halten. Das nimmt natürlich immer eine viel Zeit in Anspruch. Parallel kann ich schon so viel verraten, schreibe ich auch noch an einem Buch. Das ist auch nicht so leicht. Das muss lektoriert werden. Dann ja, lasse ich das alles einen Anwalt nochmal begutachten. Also das zieht sich auch alles in die Länge und verschlingt eine Menge Zeit und da komme ich auch gar nicht mehr zu Musik machen. Und vor Halgadom wäre jetzt auch nochmal Stahlgewitter dran. Das heißt, wenn ich da jetzt mal ein bisschen Zeit übrig habe, dann würde ich da auch wieder Riffs sammeln und was ich dann dem Gigi schicke und was er sich dann anhören kann und vielleicht auch schon ein paar Texte in der Hinterhand hat. Also wenn, dann geht es erstmal in die Richtung Stahlgewitter und Halgadom. Ja, das muss einfach noch warten.
Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden in Bezug auf das Buch? Also die Frage kam nämlich auch von unseren Zuhörern, weil du ja eh viel schreibst, auch auf deinem Blog, ob da nicht mal ein Buch im Entstehen ist, in welche Richtung das ungefähr geht.
Ja, das wird, so viel kann ich schon verraten. Ich habe das unterteilt in drei Rubriken oder in drei, ja, drei Kapitel kann man nicht sagen, in drei Teile kann man sagen. Also im ersten Teil geht es darum, was uns so antreibt, was uns vom Normalbürger unterscheidet, was so unsere Motivation ist, für Deutschland sich einzusetzen und für unser Volk, weil das ja sehr undankbar ist, was wir tun. Ja, muss man ja mal so sehen. Ich meine, wir gehen für unser Volk auf die Straße und werden dann von eben diesem ausgebuht, bespuckt, mit Steinen beworfen oder nicht für ganz voll genommen. Gut, das hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen gebessert. Aber ja, das weiß ja jeder, der aktiv ist, dass das eher eine undankbare Tätigkeit ist. Aber nichtsdestotrotz tun wir es. Darüber ist der erste Teil. Der zweite Teil wird Thema Außendarstellung sein. Da gehe ich auch auf Musik ein. Musik als Träger unserer Weltanschauung, wie diese Musik meiner Meinung nach sein müsste. Auch das Thema Multikulti trifft Nationalismus werde ich da nochmal vorstellen, beziehungsweise darauf eingehen. Und als dritter Teil, also wie gesagt, das sind jetzt alles mal alle so Arbeitstitel. Der dritte Teil wird dann Weltanschauung heißen und da gehe ich auch nochmal auf diverse Themen ein. Also das ist schon, ja, wie soll ich sagen, also halb fertig, ja, also die Themengebiete stehen schon fest. Ich schreibe dann ab und zu mal an diesem, ab und zu mal an diesem und jenem Teil davon. Aber das ist so der grobe, grob umrissen, worum es gehen wird. Aber auch da wieder Thema Zeit, ne, das mache ich auch alles wieder zwischen, ja, Tür und Angel jetzt nicht, aber man muss da schon Muster haben und mal einen Kopf, sich mal hinzusetzen, da was zu schreiben. Und wie gesagt, dann kommt natürlich das Organisatorische noch dazu, rechtlich alles absichern. Da möchte ich ja auch keine Angriffsfläche geben. Und das ist, ja, das wird halt immer schwieriger, ja, selbst beim Thema Abstammungsprinzip, also das, was früher mal im Grundgesetz war, das ist ja jetzt grundgesetzwidrig, das zu behaupten. Und selbst da muss man schon mit den Äußerungen vorsichtig sein. Aber dafür habe ich halt einen Anwalt, der darüber schaut. Und ich hoffe, ja, Spätsommer, Herbst, gehe ich mal. Ich denke mal, das ist realistisch, dass dann das Buch erscheinen wird. Das werde ich auch selber dann wieder veröffentlichen. über meinen Laden dann, über Sonnenkreuz vertreiben. Und ja, so, das ist auf jeden Fall der Stand der Dinge, was das Buch betrifft.
Okay, wir haben ja jetzt kurz das Musikthema angeschnitten. Da werde ich direkt auf eine Frage im Chat eingehen. Und zwar kommt die von einem, der wohl eher in klassischer und Marschmusik und in diesem Bereich unterwegs ist. Und der stellt die Frage, wie das bei dir denn war mit der Rockmusik, wie du dazu gekommen bist, wie da so deine musikalischen Präferenzen auch sind und wie sich das entwickelt hat.
Ich komme ja eigentlich ursprünglich so aus der Rock- und Metal-Ecke. Das war so die Musik, die ich so in meiner Jugend, ja, damit habe ich eben angefangen. Rock und Metal, das war ja eigentlich immer so die Protestmusik der Weißen. Die Schwarzen hatten ja ihren Rap und Hip-Hop und dergleichen. Und ja, als ich dann politischer wurde, wurde dann auch die Musik politischer, die ich gehört habe. Es ging dann auch Richtung rechts. Ich hatte tatsächlich auch eine Marschmusikphase. Da habe ich fast ausschließlich Marschmusik gehört. Die ging dann aber auch relativ zügig vorbei. Ja, und wie gesagt, dann kam halt Thema Rechtsrock, wo ich aber nachher ja nicht mehr so auf dem Laufenden war, weil das war mir alles zu sehr subkulturell, ne? Also ich war ja jetzt nicht Skinhead, aber meistens waren die Themen ja dann Skinhead, Fußball und dergleichen. Und ich dann nicht mehr so viel mit anfangen. Und bin jetzt eigentlich wieder Richtung Metal Rock unterwegs. Und es gibt natürlich, also was so nationale Musik angeht, hat das schon einen riesen Sprung gemacht, auch in der Qualität, aber auch in der Vielfalt der Stile. Ja, es gibt ja Sachen hier, diese Hardcore-Sachen. Kann ich jetzt musikalisch auch nicht viel mit anfangen. Also das ist mein persönlicher Geschmack, ja, aber ich weiß, dass es sehr gut ankommt. Das ist ja auch die Hauptsache. Und die klingen ja teilweise schon richtig professionell wie Mainstream-Bands. Ja, wenn man so Sachen wie Brainwash, habe ich auch mal reingehört. Das geht auf jeden Fall in eine richtige Richtung. Aber meine Sachen sind eher so Rock-Metal-Geschichten, auch teilweise ein paar New-Metal-Sachen, aber halt auch so Klassiker wie Iron Maiden oder Metallica, die alten Sachen, die höre ich mir auch ganz gerne noch.
Okay, also New Metal quasi ein Crossover-Band, Crossover-Musik, was wir vielleicht in Zukunft machen oder was? Mit
Ja,
Rap-Musikern als Hintergrund?
selber machen denke ich nicht. Ich bin ja mal froh, wenn ich Zeit habe für meine jetzigen Bands. Aber ich werde zum Beispiel, also wo ich denke nicht, dass ich mit Heilgardt noch mal metalmäßig was machen werde, einfach nur aus Zeitgründen, weil ich denke, dass ich so die Metal-Stücke oder die E-Gitarren-Stücke, die würde ich dann lieber für eine neue Heilgardt nehmen. Weil das war ja auch, mit Stahlgewitter haben wir ja nie typisch Rechtsrock in dem Sinne gemacht, so wie man es kennt. Das war ja auch schon immer Metal-lastig. Gigi kommt ja auch aus dem Metal-Bereich mit Zakara und so dieses typische Rechtsrock-Musik haben wir ja auch nie gemacht. Und deswegen denke ich, würde ich da auch nicht so viel in der Musikart ändern, ob ich jetzt Lieder für Heilgardum oder direkt die Metal-Sachen für Stahlgewitter nehme. Weil gerade Gigis Stimme ist ja sehr präsent im Vordergrund. Das ist ja das, was die meisten wahrnehmen. Ja, also wie gesagt, ich bin da ja recht ausgelastet. Also ein weiteres Projekt werde ich mir jetzt nicht noch heranziehen.
Alles klar. Ja gut, wir waren ja gerade schon bei dem Crossover-Ding. Da kommt die nächste Frage und zwar, wie du zur IB stehst und auch zu den ständigen Versuchen, uns in Anführungszeichen die Hand zu reichen. Gerade in Betracht auf das Akadi-Magazin hier, deswegen sage ich das mit dem Rap, könnte man da vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, sage ich mal.
Ja, also generell, so was die IB macht, von den Aktionen her finde ich das ja ganz gut. Aber das ist teilweise schon, verstehe ich irgendwie nicht, dass sie sich an meiner Person so reiben. Also gerade Akadi Magazin, da gab es ja die Geschichte, als die wohl mitbekommen haben, dass ich da auftauche, also als ganz normaler Gast, ja. Ich habe da weder eine Rede gehalten, noch, ich kannte den Yannick ja auch nur flüchtig übers Netz. Hab den ja vorher auch noch nie getroffen. Da kam er dann schon aus Reihen der IB, dass sie das Fest boykottieren wollen. Ja, also weil ich da bin. Und naja gut, aber der Yannick hat sich da jetzt auch nicht unterbuttern lassen. Bin halt dahin und hatte mich auch nachher noch mit dem Rapper Komplott unterhalten. Der macht einen sehr netten Eindruck. Auch die Melanie, die hatte da ja gespielt, da von Kontrakultur Halle. Die machte da auch einen recht zugänglichen Eindruck. Waren auch sogar ein paar Leute von der IB dann da. Und ich habe dann mal versucht rauszufinden, wer denn von denen da ständig da sich an mir reibt. Aber die Leute waren dann nicht anwesend. Waren wohl so diese Führungsleute der IB Rheinland. Jedenfalls von den IB-Leuten kamen dann auch ein paar auf mich zu, aber halt im positiven Sinne. Ne? Die meinen, ja, bist du hier Frank Krämer und hier deine Kanäle finden wir ganz gut, deine Projekte hier mit dem Schwarzen und dritte Blickwinkel. Also da kam eigentlich nur Positives bei rum. Ja, und im Nachgang war das dann so wohl, dass die aufgrund meiner Anwesenheit, also ich muss immer sagen, nicht die Basis, sondern von der Führungsriege, dass die dann wohl jegliche Zusammenarbeit mit dem Arcadi-Magazin dann beenden wollten, weil ich da als Gast war. Also absolute Kinderei. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt da wieder irgendwie geeinigt haben, weil, wie gesagt, mit dem Arcadi-Magazin habe ich ja so auch nicht viel zu tun. Ich hatte da einmal eine Werbung geschaltet, da gab es dann Aufreger in der IB.
Genau, das
Ja,
hat auch
ganz
schon
schlimm.
dafür gesorgt, dass es da.
Ja, also total Kindergarten, also fast schon gelb lackierte Antifa. Ja, das macht eigentlich die Antifa, die dann immer rumheult, weil irgendwo nationale Werbung machen. Aber ich denke mal, die versuchen ständig irgendwas für sich zu vereinnahmen. Ja, und das geht ja dann nicht, wenn man dann, wenn dann Nationalist dabei ist, weil mit Nationalismus hat man ja nichts am Hut, sondern man ist ja identitär. Ja, also wie gesagt, das ist, ich denke aber nicht, dass sie auf Dauer so einen Kurs weiterfahren können, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der von der Basis mitgetragen wird. Ja. Also wenn schon Leute von der Basis auf mich zukommen, sagen, hier, pass auf, mach's gute Sachen, dann denke ich, dass so dieser Distanzierungswahn und diese Abgrenzerei auf Dauer wohl nicht funktionieren wird. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß auch nicht, warum die das machen, ob sie sich da irgendwie einen Vorteil von erhoffen. Ja, wird dann scheint ja nicht zu funktionieren, ja. Also Martin Sellner kommt nicht mehr nach England. Und das hat ja auch nichts damit zu tun. Oder es hat ihm ja nichts gebracht, sich von irgendwas zu distanzieren. Aber ich sehe das gelassen. Die müssen ja selber wissen, was sie machen. Und ich bin auch nicht von denen irgendwie abhängig. Ich finde es nur mal schade, wenn dann Ressourcen, Energien verschwendet werden. Also ich habe das ja auch nie groß an die große Glocke gehangen, ja, dass die mich da so schneiden. Oder da andere Leute versuchen, unter Druck zu setzen, weil ich möchte auch nicht, dass das dann wieder so zu, ja, oder dass da wieder so diese Gruppenbildung wieder stattfindet und dann hat man sich wieder mehr in den Haaren untereinander als, ja, dann braucht sich der Gegner nicht nur zurücklehnen und sich Popcorn besorgen und dann zugucken, wie wir da gegeneinander agieren. Also deswegen habe ich das auch nie groß an die Glocke gehangen. Aber gut, schauen wir einfach mal, wie sich das so entwickelt. Vielleicht kommen die auch noch zur Besinnung und dann wird alles gut.
Ja, in diesem Bereich bleibend, hältst du eine Gruppierung rechts von der identitären Bewegung, also quasi im Stile von Bastion Sozial oder Hogar Sozial in Deutschland für möglich, und auch erfolgbringend letztlich?
Ja, gute Frage. Die IB erreicht natürlich Leute, die jetzt der übliche nationale Widerstand nicht erreicht hat. Auch natürlich muss man das wieder aus der Zeit heraus sehen. Der Vorteil, den die IB hat, ist der, den ich anfangs schon mal erwähnte, dass nämlich weite Teile unseres Volkes nun durch die Bereicherung ja, betroffen sind. Ja, das heißt also, die können natürlich auf Leute zurückgreifen, wo wir vor 20 Jahren noch nicht dran denken konnten. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, diese Idee, die hinter diesem Regionalismus steht. Also das, die sagen ja immer, nee, wir wollen keinen Nationalismus, weil der Nationalismus ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ja,
Ja,
oder
das
vielleicht
ist richtig.
der.
Also so ist es auch in Frankreich letztlich definiert. Also die Génération Identitaire sehen sich schon als Regionalisten halt abgrenzend zum Front National. Ja.
Ja, aber ja gut, das mag ja sein, dass in Frankreich da irgendwas nivelliert wurde an regionalen Eigenheiten. Aber mir ist also kein Fall bekannt, wo deutscher Nationalismus versucht, irgendwo regionale Eigenheiten abzuschaffen. Ich meine, der Bayer spricht immer noch bayerisch, es gibt immer noch den Nürnberger Weihnachtsmarkt, ja auch in einem Staat, der nationalistisch ist. Also ich sehe da überhaupt nicht das Problem. Und was dieses Regionale angeht, ich meine, was wollen die denn? Kleinstaaterei oder so eine Nation? Also als Nationalist stehe ich ja für die Nation. Und das ist ja der größtmöglichste das ist eine Art Überidentität. Ja, der Rheinländer kann ja immer noch Rheinländer sein, der Bayer auch Bayer, oder der Franke sich als Franke fühlen, aber die Nation, das ist ja eine Art Überidentität, die ja eine Schutzfunktion hat. Ja, wenn wir wieder in Kleinstaaterei verfallen und ziehen dann wieder innerhalb eines Landes irgendwelche Grenzen hoch, ja, was machen wir? Ich meine, das ist ja jetzt nur mal einfach gedacht, ja. Macht dann jeder wieder eine eigene Mehrwertsteuer, unterschiedliche Steuersätze? Was ist denn, wenn ich in Baden-Württemberg lebe und dann in einem anderen Bundesland arbeite? Darf ich das? Also ich finde das irgendwie so unausgegoren, dieses Konzept. Ja, das klingt natürlich erstmal ganz toll. Ja, wir wollen jetzt regionale Sachen, regionale Verwaltung oder weiß ich ja nicht, ob die solche Konzepte haben oder ob die das eher auch auf einer vorpolitischen Basis. Also ich habe mich da ehrlich gesagt auch gar nicht so mit befasst, was die jetzt unbedingt wollen, weil ich sehe erstmal, ich suche mir ja immer das Gemeinsame. So, und wenn die halt eben gegen diese Masseneinwanderung sind und für Identität, dann finde ich das erstmal gut. Aber die sagen ja zum Beispiel auch hier 100% Identität oder identitär 0% Rassismus. So, definieren die jetzt Rassismus, wie es unsere Gegner tun, oder hat Rasse für die überhaupt keinen Stellenwert? Aber Identität gründet doch auch unter anderem auf Rasse, eben auf Abstammung. Ja? Also dieses ganze Konstrukt, das ist meiner Meinung nach, so wie ich es verstanden habe, überhaupt nicht wirklich durchdacht. Ja? Und auf deine Frage bezogen, wenn sich da was neben der IB manifestiert, was vielleicht mehr weltanschaulichen Grundsätzen verfolgt oder verinnerlicht, gut, kann natürlich sein, ne, dass dann, dass das auch Erfolg haben könnte, ja. Also wie gesagt, die Organisation, die du eben genannt hast, die sagt mir jetzt nichts. Bin da jetzt nicht so involviert. Aber neben der IB denke ich, aufgrund schon der ganzen Distanziererei, ja, ich meine, wo sollen denn dann die Leute hin, die jetzt nicht in deren Konzept passen? Ja, die fallen dann durchs Raster und die wollen sich wahrscheinlich auch irgendwo mal organisieren. Also denke ich auch, dass es neben der IB bestimmt Potenzial gibt, so etwas zu organisieren. Ne? Nur bringt es natürlich auch wieder nichts, wenn jeder wieder seinen Kleinverein macht mit 20 Männiken. Das hatten wir ja auch schon. Da hatten wir ja auch in Deutschland, weiß ich nicht, was gab es da alles? Deutsche Alternative, Nationale Front, weiß ich nicht. Das war diese Verbotswelle, die wurden dann alle verboten, wo dann auch die FAP drunter gefallen ist. Da gab es ja bestimmt 15 kleine Organisationen und Gruppen, die sich auch wieder untereinander spinnefeind waren. Halt auch dieser Kindergarten, den gab es ja auch schon innerhalb des nationalen Widerstandes. Ja, also es ist ja nicht nur neue Rechte, alte Rechte, was meiner Meinung nach aber auch wieder Unsinn ist, diese Schubladendenken. Aber diese Abgrenzerei, die gab es ja immer schon. Also nichts typisch Rechtes oder typisch Deutsches. Das ist was typisch Menschliches. Ja, und wie gesagt, also ich denke schon, dass da Potenzial ist, aber ob das notwendig ist, das weiß ich nicht. Weil jede neue Gruppierung, hat ja auch immer im Kern dann auch wieder diese Abgrenzerei. Und das ist ja auch für mich, ich bin ja generell kein Organisationsmensch. Ja, deswegen bin ich ja auch in keiner Organisation aktiv, weil mir das auch immer zuwider ist. Und ja, als Einzelkämpfer kann ich halt das unterstützen, was ich gut finde. Und ich stehe halt für das. Oder habe die Verantwortung für das, was ich halt eben tue. Und das kann ich ruhigen Gewissens machen.
Ja, da wären wir auch gleich bei dem, was du tust und wofür du stehst. Na, die nächste Frage bezieht sich auf den Rhein-Sieg-Freundeskreis. Ihr habt ja mit der bösen Bank auch eine gute Aktion gemacht. Wie steht's um den Freundeskreis? Was läuft da aktuell?
Also der Freundeskreis generell, das ist ja jetzt keine Organisation in dem Sinne. Wir haben ja keine Mitgliederlisten oder ähnliches, sondern das dient als eine Art Anlaufpunkt. Bei uns ist auch jeder willkommen, ja. Also egal, ob jetzt einer sich als identitär bezeichnet oder als Patriot oder Nationalist oder völkisch oder was auch immer. Das hatte ich ja mal 2015 begonnen. Also die Idee dahinter stand ja, dass immer wieder Leute nebeneinander herlaufen, die ähnlich denken, aber sich überhaupt nicht kennen. So, und ich wollte das mal hier bei mir im Rhein-Sieg-Kreis, habe ich mal über Facebook mal einen Aufruf gestartet, dass die Leute, die aus dem Rhein-Sieg-Kreis kommen, die können sich gerne mal bei mir melden, wenn sie was für Deutschland tun wollen oder Netzwerken. Das ist ja so ein wichtiges Thema, also Gleichgesinnte kennenlernen, sich gegenseitig unterstützen. Der eine arbeitet vielleicht oder hat, hat einen Betrieb, der andere sucht Arbeit. Ja, also gebe ich dem jetzt, wenn er für mich arbeiten will, gebe ich dem einen Arbeitsplatz. Das ist so der Grundgedanke dahinter. Und die Tendenz ist sehr positiv. Also wir haben teilweise Treffen, da sind immer 30, 40 Leute, ne? Also mit Familien, mit Kindern, aber alles eben Leute hier aus dem Umfeld. Und da hast du Leute dabei, die schon jahrelang aktiv sind oder Jahrzehnte aktiv sind, oder halt eben Leute, die jetzt frisch aufgewacht sind, nennen wir es mal so. Ja, wir hatten einen dabei mit seiner Frau, der sagte dann auch so, ja, immer so Tagesschau geguckt, und das war ja so das Nonplusultra, die Information, die man so gekriegt hat. So, und heute weiß er, dass das Lügenpresse ist. Ja, und der ist heute halt eben bei uns. Ne? Und dieses Freundeskreisprinzip, dadurch, dass das halt eben auch so ein loser Verbund ist, gibt ja keine Pflichtveranstaltung, die Leute kommen oder nicht, wir treffen uns einmal im Monat. Schicke ich einen Rundbrief raus, hier, dann und dann treffen wir uns da und da, dann machen wir eine Wanderung oder wir treffen uns heute mal in dem Café, dann mietet man dann halt eben Raum an und dergleichen, und dann kann jeder kommen, wer will. Ich schreibe auch mal Leute an, die aus meinem, hier aus der Region kommen, dann trifft man sich einmal mit denen, um mal zu gucken, wie die ticken. Und ja, das ist eigentlich ein sehr gutes Modell, womit wir sehr gut fahren. Ne?
Ja, du hast erzählt, da sind auch viele Familien dabei. Du bist selber ja auch Vater. Wie ist es dann, wenn du zum Beispiel mit deinem Kind, wie bereitest du das auf, oder bereitest du es überhaupt auf den BRD-Geschichtsunterricht vor, zum Beispiel?
Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Das ist, also ich mache das absolut undogmatisch. Also ich sage jetzt nicht, pass mal auf, wenn du jetzt in die Schule gehst oder später mal im weiterführenden Unterricht kommt dann ein Fach, da wirst du nur mit negativen Dingen bombardiert, sondern ich mache das absolut undogmatisch, weil das Problem ist, wenn man bei Kindern immer so da kommt irgendwann mal die Protest. Phase, ja, also das genau das Gegenteil, was man will, das machen die dann. Kennt man ja selber noch, wenn die Mutter sagt, nein, du ziehst jetzt keine Bomberjacke an, ja, dann zieht man die natürlich gerade dann an, ja. Und das möchte ich natürlich nicht. Und generell will ich auch, dass mein Kind sich einen freien Geist oder eine ja, die Möglichkeit halt selber Dinge zu hinterfragen. Und das sehe ich bei Kindern gerade, dass die viele Dinge auch selber schon von sich aus wahrnehmen. Ja, zum Beispiel Bevölkerungszusammensetzung, da muss man gar nicht sagen, guck mal hier, die sehen aber anders aus, die sind auch ganz anders, mit denen darfst du nicht spielen, sondern die sagen dann von sich aus, ja gut, mit denen komme ich besser klar, mit denen komme ich nicht so gut klar. Also auf jeden Fall undogmatisch, so kann ich das nur jedem auch empfehlen. Und wenn halt irgendwann mal im Geschichtsunterricht diese Fragen kommen oder diese Themen behandelt werden, dann kann man natürlich auch anhand von konkreten Beispielen dagegen halten muss man ja auch. Ja? Also wenn man jetzt beispielsweise konkret im Geschichtsunterricht, ja, hier Goebbels totaler Krieg, ja, also ohne Rücksicht auf Verluste Krieg führen, na gut, dann kann ich sagen, diese Rede, das war eine Antwort auf die totale Kriegserklärung der Alliierten von Casablanca. Ne? So, das wird natürlich im Geschichtsunterricht ausgeblendet, aber da sehe ich dann eben meine Pflicht, das Geschichtsbild zu komplettieren und werde das dann natürlich auch vermitteln. Ne? Aber auch wieder ganz locker, ohne Schaum vorm Mund oder jetzt da zu sagen, hier, du wirst da total, dein Lehrer ist der Feind, ja, sondern ganz im Gegenteil, ja? Man kann ja auch die Kinder ermutigen, selber mal Fragen zu stellen, ja, wenn dann wieder kommt, ja, aber Hitler hat ja nur die Autobahn gebaut, um Krieg zu führen, kann man ja mal fragen, warum funktioniert oder warum wurden denn die ersten Autobahnen von Norden nach Süden gebaut, während die Kriege im Westen und Osten waren, ja, macht ja irgendwie gar keinen Sinn, halt solche Dinge, ne, also, ja, das ist so diese Methode, mit der würde ich da arbeiten.
So,
Alles klar.
zum Abschluss haben wir hier noch eine Frage. Ja, wie siehst du denn die Zukunftsaussicht für Deutschland? Ich meine, das Overton-Fenster verschiebt sich ja schon immer weiter nach rechts. Ja, spielt uns das in die Hände oder was meinst du? Wie sind deine Zukunftsaussichten für Deutschland?
Ja, man muss immer einen Plan B haben. Sagen wir mal so, wenn es so weitergeht wie bisher, dass Millionen von Fremden hier eben reinkommen. Das Regime will ja denen auch schon Wahlrecht geben, um halt die eigene Macht zu manifestieren. Das wird natürlich problematisch. weil wir haben nun mal ein Mehrheitswahlrecht und die nun mal die meisten Stimmen auf sich vereinen, die haben das Sagen, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dass Wahlen hier auch fair verlaufen, was ich natürlich bezweifle. Generell ist es gut, was unsere Position angeht, dass unsere Weltanschauung von immer mehr Menschen ja nicht direkt geteilt, aber die werden offen dafür. Schwierig sehe ich es in der Rückeroberung, gerade die Ballungszentren. Ich hatte heute noch einen Artikel gelesen, ich glaube, es ging um Frankfurt, die nächsten Schulen oder Schulklassen wurde da, weiß ich nicht, nur noch einen Rest von 8% einheimischen Kindern hast. Da wird es natürlich schwierig. Wie will man diese Gebiete, oder ich komme aus Westdeutschland, zurückerobern? Ja, man müsste ja Millionen Fremde, die sich hier schon festgebissen haben, ausweisen. So, da stelle ich mir die Frage, wer will das machen? Zweitens, wie soll das funktionieren? Zum einen mit den Fremden, die sich dagegen wehren, und drittens mit einer Bevölkerung, die einen überhaupt nicht dabei unterstützt. Ja, gerade im Westen hast du ja auch noch immer viele Lernbehinderte, die das nicht begreifen. Konkret sehe ich Chancen da drin in Siedlungsprojekten, dass man einfach sagt, pass auf, gerade hier im Westen, ihr kriegt das, was ihr euch gewünscht habt, Bereicherungen von vorne bis hinten, von morgens bis abends. Und die begriffen haben, dass dieses multikulturelle Völkerchaos nur in Mord und Totschlag endet, die sagen sich irgendwann, viel Spaß, macht mal schön weiter ohne uns. Und dann also das, denke ich mal, wird auch langfristig oder mittel- bis langfristig für mich und meine Familie in Frage kommen. Dann zieht man Richtung Mitteldeutschland. Da versucht man natürlich auch schon, alles voll zu pumpen mit Fremden. Aber dann sehen wir wieder wie in Cottbus, wo der Bürger auf die Straße geht und die Leute sich nichts gefallen lassen, wo auf einmal dann da gesagt wird, so, Toleranzgrenze ist erreicht, wir holen keine weiteren Fremden. So, und wenn man unsere Position dort manifestiert, dann werden da auch nicht nur nicht neue Fremde angesiedelt, sondern da werden sich die Besatzer, die jetzt da sind, irgendwann unwohl fühlen und dann werden die dahin gehen, wo sie ihre Ruhe haben. Dann werden sie wahrscheinlich auch in den Westen kommen. So, und das heißt, wir werden irgendwann eine Art Bevölkerungstransfer haben. Die gesunden Deutschen werden Richtung Mitteldeutschland ziehen und hoffentlich damit verursachen, dass die Besatzer dort weggehen. Vielleicht gehen auch die lernbehinderten Deutschen dann in den Westen, weil das ist ja dann quasi eine Win-Win-Situation. Die wollen mit uns ja nichts zu tun haben. Dann können sie uns da den Osten überlassen. Und ja, wir machen ja dann Platz hier. Da können die ja dann hin und sich bereichern lassen. Das ist, denke ich mal, das realistischste Szenario, weil jetzt hier mit Rückeroberung klingt natürlich alles ganz toll. Nur soll mir bitte dann mal einer realistisch erklären, wie wir zum Beispiel das Ruhrgebiet wieder in deutscher Hand bekommen. Das halte ich für schwierig. Also man muss auf jeden Fall kleinere Brötchen backen. Das heißt ja auch nicht, dass wir unser Land für immer aufgeben. Die Mauren waren ein paar Jahrhunderte auf der Iberischen Halbinsel, haben da das Land besetzt, aber irgendwann kam ja die Reconquista. Und wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann vielleicht die Generation nach uns. Also auf jeden Fall nicht aufgeben, es geht immer weiter. Man muss sich nur überlegen, welchen Weg man geht und was realistisch ist.
Gut, dann danken wir dir, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Und dann hören wir uns spätestens bei deiner Buchvorstellung, würde ich sagen.
Ja.
Gut, dann bis zum nächsten Mal.
Ja, euch noch einen schönen Abend und
Ja.
den Zuhörern noch.
Gut, danke.
Tschüss.